Na, Julie, wie geht's dir? Willkommen zurück in Berlin.
Ja, geil. Geil. Es ist schön, wieder hier zu sein. Die Sonne lacht. Wirklich, die Sonne lacht wirklich. Die letzten aber zwei Wochen waren gestört und jetzt geht's zum zweiten Mal. Starten wir in die Woche mit euch.
Genau, zweiter Start in die Woche. Umso schöner. Abfahrt.
Abfahrt. Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip. Also erst einmal, ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht zu sehr verwirrt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, wenn jetzt Dienstag wieder ein Podcast rauskommt, dass ihr bis Samstag arbeiten müsst, weil der Dienstag der neue Montag ist.
Oder dass ihr denkt, dass jetzt jeden Tag eine Folge rauskommt. Auch das können wir leider nicht bieten.
Noch nicht.
Noch nicht.
Ah, aber so jetzt.
So, ja, ey. Es ging krass ab. Ich glaube, wir steigen jetzt einfach mal erstmal ganz entspannt ein. Ich komme nämlich gerade vom Radfahren und das ist richtig geil. War einfach 16 Grad, pure Sonne, es war richtig schön. Bei mir läuft es auch langsam wieder, es läuft alles wieder rund. Die Maschine läuft immer besser. Ich bin einfach richtig, wieder so richtig, kennst du das, wenn du so richtig happy auf dem Rad bist? Ja. Einfach so, dass, weil alles passt irgendwie so. Ich habe ja an meinem Bikefit nichts verändert, aber es ist halt immer so, wenn du erstmal wieder einsteigst nach einer längeren Pause, dann fühlst du dich einfach so wack auf dem Fahrrad.
Ja.
Und es fühlt sich alles so falsch und fremd an. Und jetzt bin ich wieder da, dass ich sage, okay, alles geil. Auch mega happy irgendwie mit meinem Klamotten-Setup. Irgendwie neue Schuhe, die jetzt auch richtig geil sitzen, keine Druckstellen mehr und so. Sitze jetzt auch auf 32er Reifen, das ist auch richtig geil. Und natürlich mit Schlauch. Keine Frage.
Da können wir jetzt gleich eigentlich schon direkt in den TED-Talk reinfallen. Die erste Frage, die mir aufgefallen ist, du hast gerade eben gesagt, du hast neue Schuhe.
Mhm.
Wann, gut, Rennrad an alle ZuhörerInnen, ab wann wechselst du deine Schuhe? Hast du da irgendwie...
Boah. Nee, ich habe da jetzt keinen bestimmten Rhythmus. Ich habe sie früher aufgrund von mir gefallen die jetzt, dann immer so, wie es halt möglich war, habe ich dann gewechselt, wenn ich irgendwie einen neuen Schuh gesehen habe, den ich super geil fand.
Mhm.
Die ich jetzt hatte, das waren die hier, diese S-Fire von Shimano, die habe ich, glaube ich, jetzt, was will ich, die 3 Jahre getragen
oder
so.
Und die sind noch hart.
Die sind auch noch top. Okay, die fahre ich auch immer noch, aber die hebe ich mir jetzt auf für es könnte eventuell nass werden oder sowas. Mhm. Und jetzt habe ich wieder, ich bin ja früher ganz viel die Giro Empire gefahren, die zum Schnüren, die erste Generation, die danach nicht mehr, die war dann kacke irgendwie, die haben dann den Fit verändert, dann waren die kacke. Und jetzt bin ich wieder auf Schnürsenkel und ist auch geil, ist komplett ich find, vor allem finde ich es geil, das sind diese Laces von S-Works, habe ich mir gekauft. Und die sind einfach komplett weiß, das ist so geil, weil jeder Schuh irgendwo irgendeinen schwarzen Schriftzug oder ein schwarzes Bohr-Ratschending hat oder irgendwas, die haben nichts. So, die sind komplett weiß.
Du hast weiße Rennradschuhe von S-Works mit Schnürsenkel?
Ja.
Okay, krass.
Das ist der Style, den ich...
Okay, ja, du liebst vor allem ja die weißen Socken und die weißen Radschuhe. Das habe ich jetzt schon gecheckt.
Ja, ich hatte mir vor richtig vielen Jahren, habe ich mir mal bei eBay so einen alten S-Works-Schuh geholt und habe da schon gemerkt, dass der Fit mir krass gut passt, so von den Schuhen. Aber dann war mir die irgendwie immer zu teuer, beziehungsweise, keine Ahnung, habe ich dann auch nicht eingesehen. Und jetzt dachte ich mir, ja, komm, was soll's. Jetzt holst du die mal und habe ich zum Glück gemacht, weil also super, super geil für meinen Fuß. Schuhe sind ja, also deswegen, ich würde halt niemals irgendjemand Schuhe einfach empfehlen, weil es halt krass speziell ist. Ja, das ist ein richtiger Bullshit zu sagen, so ey, kauf dir die, weil das sind die geilsten überhaupt. Das ist Quatsch so.
Ja.
Jeder Fuß ist anders. Der Schuh, den ich jetzt gerade so geil finde, kann für 80 andere Leute richtig scheiße sein. So. Ja. Deswegen, für mich ist er gut, für mich kommt der Style auch geil. Daher bin ich da mega happy. Ich komme gerade vom Radfahren, habe mir jetzt schnell noch, weil wir aufnehmen wollten, habe ich mir schnell noch eine Streuselschnecke auf dem Weg nach Hause gekauft und mir schön hier ins Gesicht gedrückt. Und Da ist mir eine Sache aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das Zufall war. Ich hab noch nicht genügend Filialen von diesem Bäcker besucht, als dass ich da irgendwie valide eine Studie draus machen könnte. Aber kennst du diese Bäckerkette Junge? Junge Bäckerei irgendwas? Junge irgendwas Bäcker? Ist so eine Kette. Ist jetzt auch, die haben jetzt auch die Backwaren nicht neu erfunden, so ist jetzt nichts Spezielles. Aber eine Sache, ich war jetzt, glaube ich, in insgesamt 3 Filialen von denen. Und eine Sache ist mir aufgefallen, die sind absurd freundlich. Okay. Die sind immer absurd freundlich. Entweder hatte ich einfach Glück mit den Verkäuferinnen, die ich da hatte, oder die haben so ein krasses Schulungsding, dass es so deren Ding ist, dass sie sagen, okay, wir haben halt irgendwie wie 0815 Brötchen, aber wir haben den geilsten Service. Ey, wirklich, so richtig auffällig freundlich, dass man als Berliner schon denkt, so, das wir eigentlich verarschen.
Da genau, dann sind jetzt 2 Fragen aufgekommen. Also einmal genau wegen den Schuhen, aber ich gehe auf deinen zweiten Vorfall ein mit der Freundlichkeit. Ich gehe ja sau gerne bei Penny einkaufen, weil ich die MitarbeiterInnen dort immer, egal ob in Frankfurt, in Offenbach, hier auf dem Cottbusser Damm, in Berlin, ich finde die immer sau freundlich.
Ah, geil.
Ich muss echt sagen.
Ich habe keinen Penny bei mir in der Nähe.
Ich finde, das ist mir echt immer auf, die sind immer freundlich. So, weißt du, und manchmal geht es da ja schon zur Sache und deswegen finde ich Penny immer, also, wenn da jemand zuhört, vielen Dank, dass sie immer so freundlich sind. Also ich finde es immer, ja, finde ich immer nett. Aber genau, wegen den Schuhen, was ich fragen wollte ist, weil ich bin ja, wo ich jetzt Rennradrunde, Bike Components, Flandern-Rundfahrt, also diese Flandern-Gran Fondo und jetzt die Paris-Roubaix-Challenge-Gran Fondo gefahren bin, was so gesagt ja auch so eigentlich meine ersten großen Ausfahrten dieses Jahr waren, also schön mit Kalben gemacht, aber war geil. Habe ich nämlich auch gemerkt, ich fahre Shimano SPD-Pedale mit meinen Gravel-Schuhen, da habe ich diese Giro auch zum Schnüren, Lace, den Privatier.
Aber diese Knitted-Variante, ne? Diese stoffige Variante.
Nee, ich hab den Gravel-Schuh, diesen Privatier.
Ach so, da auf dem Rennrad
fährst du. Der hat vorne so Steinschlagschutz.
Ja, richtige Arbeitsschuhe. Warte mal, hier ist wieder. Richtige Arbeitsschuhe.
Ja, genau, so richtige Arbeitsschuhe.
Ja.
Aber ich bin ja damals schon vor 3 Jahren in Marokko gefahren und damit die ganze Zeit fahre ich den, ja? Und da habe ich immer gesagt, krass, mir ist noch nie ein Schnürsenkel gerissen, das Ding ist noch nie kaputt gegangen, gut, die Sohle ist schon richtig runtergerockt so, also du läufst schon auf diesen Metalldingern, ja? Also auf den SPD-Clips, als auf dem Gummi so. Aber da ist mir dann irgendwann eingefallen, als ich in Flandern den Berg hochgefahren bin, ab wann ist eigentlich ein Fahrradschuh durch? So, ja, also gut, da ist jetzt keine Carbon-Einlage drin, aber habe ich gemerkt, so, okay, gut, weil mit dem kann man auch echt gut laufen in der City. Da dachte ich mir, vielleicht ist der jetzt so der Schuh, wenn man aufs Stadtrad SPD-Pedale macht und irgendwie 20 Kilometer wohin fahren wird. Ich glaube, ich würde ihn jetzt nicht wegschmeißen oder so, aber deswegen habe ich gefragt, so, weil es dann habe ich schon gedacht und so.
Ja, aber ich glaube, da gibt es keinen, also klar, wenn du irgendwie.
Ich hatte so das Gefühl, bist, so ein bisschen. Eine andere ist nicht mehr so
Jahren. Ja, ist ja die Frage, so was du damit machst, gerade so beim Graveln ist das, glaube ich, jetzt nicht so krass wild, wenn du sagst, nee, ich brauche da die 1:1 Kraftübertragung aufs Pedal, klar, dann weiß ich nicht, musst du schon, ist ja alles, also Carbon ermüdet, musst du halt schon irgendwann ersetzen, aber ich glaube, da sind wir weit weg von, dass wir das merken innerhalb von 3 Jahren Nutzung oder so, würde ich mal behaupten. Aber
ja, ich habe mir ja
die Bro Science hier, keine Ahnung.
Ich habe mir ja die Gedanken gemacht, nicht wegen dem Verlust von Watt oder so, weil ich mir dachte, gut, ich habe dieses Jahr also wirklich sehr, sehr wenig Kilometer auf dem Tacho und fahre dann gleich Flandern und Paris-Roubaix-Challenge. Und deswegen habe ich schon gedacht, oh Scheiße, da brauche ich eigentlich jeden Kraftaufwand, muss wirklich übers Pedal übertragen werden.
So. Musst du noch diese Carbon-Insoles von, wie heißen die, Soulstar oder so, musst du ja da noch reinzimmern.
Genau, das auf jeden Fall.
Die sollen ja tatsächlich krass sein. Ich habe das noch nie probiert, aber das soll ja tatsächlich crazy sein, was das bringt.
Ja?
Na, ja, aber okay. Kann ich jetzt nicht beurteilen.
Naja.
So ist es. So ist es. Ey, ich bin in den letzten 3 Tagen 3-mal Fahrrad gefahren. Und heute habe ich mir mal den Spaß gemacht vorher, weil ich habe, mir ist was aufgefallen. Und ich habe dann heute einfach, als ich fertig war, habe ich mich im Flur, bevor ich gegangen bin, in kompletter Montur von Spiegel gestellt und habe mal mir so selbst so zugenickt, wie ich so den Leuten auf dem Rad zunicke. Einfach nur, um zu gucken, ob das klar genug ist, dass das ein Gruß ist oder ob man das nicht wirklich sieht. Weil, ey, so krass viele Leute nicht grüßen. Also vielleicht bin ich da ein bisschen zu engagiert, was das Grüßen angeht. Aber gerade irgendwie, wenn man draußen ist und jetzt nicht irgendwie alle 20 Sekunden Radfahrerin entgegenkommt, ja, da kann man doch mal grüßen. Und klar, bei den neueren würde ich sagen, ist entschuldigt, weiß man vielleicht noch nicht so genau. Es ist auch witzig, weil dann sieht man so richtig, die gucken einen dann so an und denken so, kenn ich den?
Ist was irgendwie hier?
Warum grüßt der? Kenn ich den?
Ja.
Daher absolut entschuldigt, aber gerade so die älteren Herren, also ältere Herren würde ich jetzt mal sagen, die älter in Anführungszeichen, weil ich meine mehr so die 40- bis 55-Jährigen so, die haben gar keinen Bock auf Grüßen. So, da holst du nix, ey. Da läufst du gegen eine Wand, ey, da kannst du winken, da kannst du rufen, ist egal, da kommt nichts zurück. Die haben keinen Bock.
Aber ist mir in,
das finde ich,
ist mir in Paris auch aufgefallen, als da Longchamp, wie wir da einmal um Versailles gefahren, kamen auch so 1-2 Wappner mir entgegen, denen ich auch so zugenickt habe. Oder mit so 2 Fingern so vom Bremshebel,
ja,
ab. Aber da waren auch so 1-2, die mich so angeguckt hätten, so als würde ich den gleichen Auto verkaufen wollen. Hast du dann auch vom Spiegel warst, hast du dann auch so genickt oder hast du wirklich so genickt, dass du mit dem Kinn auf die Brust kommst?
Ich hab mich wirklich mit dem Rad, ja, vor den Spiegel gestellt und dann genickt und geguckt, ob das einfach aussieht, als hätte ich einen labilen Halswirbel oder als würde ich grüßen.
Okay.
Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, es ist eindeutig als Grüßen zu erkennen, und das liegt dann wohl einfach an den anderen.
Okay.
Aber gut, so ist es. Ich mache weiter, ich bleib da dran, ich hole mir da ein Schleudertrauma, ist mir egal, bis alle grüßen. Das ist meine Lebensmission. Bis ich alle grüßen, bleibe ich dran. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, ja, bei mir selbst übrigens. Eine Sache, die ich an mir selbst beobachtet habe. Wenn ich aufs Rad steige und nicht Leute entgegenkommen, sondern ich fahre an Leuten vorbei, dann grüße ich die ja auch. Also meistens irgendwie halte ich dann nur kurz so die Finger so vom Lenker. So
vom Gaspedal.
Also meistens vom Gaspedal, am meisten sage ich halt auch was. Und ich sage immer guten Morgen, weil Radfahren für mich so ein Morgending ist irgendwie, auch wenn ich irgendwie ich bin um 14:30 losgefahren und grüße unterwegs alle mit guten Morgen, wo ich mir auch dachte, okay, das vielleicht auch, kann man auch mal überdenken, auch mal auf die Uhrzeit gucken, bevor man grüßt. Aber ja, vielleicht mal einfach so, fühlen sich die Leute gut, haben sie noch mehr vom Tag.
Ja, ich meine, aber so, das ist jetzt auch nicht so weit hergegriffen, weil so bei uns in Hessen und so, da sagt man ja auch immer Mosche. Und das kannst du halt morgens, stimmt, sagen oder das kannst du auch abends um 19 Uhr sagen, Mosche.
Ja, in Berlin ist es Mahlzeit.
Ja, das ist ja dann auch was.
Kannst du auch, das ist auch immer das Ding, wenn Leute dich grüßen, also irgendwie, du bist irgendwo unterwegs und es ist 9 Uhr morgens und die Leute grüßen mit Mahlzeit. Weißt du auch ganz genau, die wollen ein schlechtes Gewissen machen, weil die halt schon seit 5:30 am Arbeiten sind. So. Und für die ist das Mittag.
Ja.
Ich habe früher immer in den Sommerferien auf dem Bau gearbeitet, das war auch so. Da haben wir einfach um 9:30 warm gegessen.
Ja,
so.
Ja gut, halt, weil du einfach schon.
Ja, weil du fängst halt saufrüh an und bist dann halt hungrig.
Ja, ja, also. Ja.
Das macht mir immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich da so völlig verpennt mir irgendwie einen Kaffee hole.
Mosch.
Und die schon richtig was geschafft haben.
Ja.
Ey. Naja.
Ach ja.
So ist es. Okay, Julie.
Ja.
Die Leute hören ja hier aus dem Grund zu.
Ja.
Die wissen, das ist die Roubaix Special Edition.
Genau.
Die wollen jetzt alle Insights, die wollen alles wissen. Du warst ja, aber vielleicht ganz kurz, ja, vorher, kleiner Disclaimer, nicht, dass hier irgendjemand sich beschwert. Du warst ja im Auftrag von Oakley da, deswegen werden wir wahrscheinlich Oakley jetzt relativ häufig erwähnen.
Diese Brillenmarke mit
natürlich
O.
Genau, die Brillenmarke, aber nur, dass er, also
ja, ja.
Julie war beruflich natürlich für Oakley da, Oakley hat aber hiermit jetzt nichts zu tun, wir,
ja,
reden aber drüber, deswegen kommt das hier auch vor. Insofern nicht, dass sich da irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt.
Genau.
Das nur als kleiner Disclaimer. Also, du warst für Oakley da.
Genau, ich war für...
Toller Arbeitgeber, oder?
Super, also seitdem ich die Brillen von Oakley fahren, laufe ich auch nicht mehr gegen die Tür. Ich sehe jedes Schlagloch.
Super.
Genau. Ich war für Oakley.
Genau. Gut, dass ich es gesagt habe.
Genau, gut, dass du es jetzt nochmal gesagt hast. Genau, Oakley ist Sponsoring-programmmäßig unter anderem jetzt auch ein bisschen größer eingestiegen bei Paris-Roubaix. Hat ja auch Jumbo, Wismar und das Team von Mathieu und von Maurice. Alpecin. Wie heißen die? Alpecin Quickstep oder?
De Koenig.
Man checkt's auch.
Sagen wir Alpecin. Ey, die heißen nächstes Jahr eh wieder anders.
Sudal ist ja jetzt auch von Quickstep gesponsert, gell?
Sudal. Ja, aber Alpecin ja nicht. Die De Koenig ist weg von Quickstep und Sudal ist hin zu Quickstep. Ja. Und De Koenig ist zu Alpecin.
Ey,
das ist ja das Absurde.
Ich check gar nichts mehr.
Und Sudal heißt nicht mehr Sudal, sondern Lotto Destiny.
Na, guck. Fängt schon an. Naja, auf jeden Fall. Die zwei Teams werden von denen gesponsert und beziehungsweise die sind da auch größer mit dabei bei Paris-Roubaix. Einer der fünf Frühjahrsklassiker, die Hölle des Nordens. Und warte mal, wo fangen wir denn jetzt eigentlich am besten an?
Was mich am meisten interessiert ist, ich glaube, wir müssen jetzt nicht krass viel über das Rennen reden, weil haben alle gesehen. Ja. Allison Jackson aus Kanada gewinnt bei den Frauen. Genau. Mega geil, super lustig. Folgt ihr auf jeden Fall auf Instagram. Die hat mega witzig. Oder auf TikTok. Wenn ihr jung genug für TikTok seid, folgt ihr vor allem auch auf TikTok, weil die super witzige Tanzvideos hat. Vor Katja Ragusa aus Italien und Marte Truyen aus Belgien.
Genau.
Was ich da geil fand, keine der Top-Favoriten, weil es einfach so krass viele Crashes bei den Frauen gab. Dass da das echt dezimiert war, dezimiert. Auf jeden Fall, und sich auch die letzte SD Works-Fahrerin, Femke Markus, auf den letzten im Velodrom dann noch selbst entschärft hat, fand ich mega geil. So eine richtig geile Überraschungsausgabe bei den Frauen. Fand ich sehr schön. Das dazu. Was war dein Auftrag?
Genau. Mein Auftrag war. Wir haben Content geshootet für den Oakley Bike Account. Ja? Der vom Grüße gehen raus an Tommy, Tommaso, so ein Italiener, keine Anfang 20, den haben wir immer Tommy genannt. Wie gesagt, Oakley Bike macht die Brillen. Es gibt halt auch jetzt die Special Edition Mathieu van der Poel Brille. Die
es gibt auch tolle Special Editions von 100% und von SunGod und von allen anderen. Kauft euch immer tolle Special Editions von denen.
Der hatte dann auch die es gibt ja dann noch die Special Edition von Mathieu, wo ich auch eine habe mit unterschriebenen, von Mathieu van der Poel persönlich unterschriebenen.
Wirklich? So persönlich unterschrieben oder so aufgedruckt?
Nein, persönlich unterschrieben. Normal?
Nee.
Ah ja, normal.
Geil.
Ah ja, normal.
Richtig?
Die Hülle. Also das Brillen-Etui. Ah, das wäre geil, wenn der einfach so mit so Edding einfach so übers Glas unterschreibt.
Einfach drauf.
Das wäre geil. Ja, und dann fährst du immer so durch die Gegend und hast immer so Mathieu hier draufkleben. die hatten mich gefragt, also die Mailänder, weil das ist ja Luzottica, das ist eine mailändische, also italienische Firma, die halt Oakley Glasses macht und Ray-Ban etc. pp. Und die haben gemeint zum Patrick Pilz, hier, wir brauchen den 8000 Wattmann für Paris-Roubaix, dass der da Ansagen macht, weil wir gehen da mit ein paar Leuten hin aus Italien, Frankreich, paar Influencer aus Italien und Frankreich und wir brauchen Julien, der für den Account, für den Story-Bereich von Oakley Bikes halt Content und Ansagen macht. Und war richtig geil, also wie gesagt, wir hatten ja erst ein bisschen Action in Paris, ein kleiner Ride-Out, waren dort in so einem Coffee-Steel-Café, dort gab es kleine Präsi, dies, das und dann ging es eigentlich zum Eingemachten. Freitag sind wir nach Lille gefahren und wie es auch dazu geht, was ja halt auch mal bei diesen Frühjahrsklassikern oder bei diesen legendären Rennen sind, es gibt ja immer den Gran Fondo, das Gran Fondo oder die Paris-Roubaix-Challenge. Ja. Das Ding ist halt immer, das ist immer, und da habe ich bis jetzt noch gar keinen Radfahrer oder Radfahrerin erlebt, die das Thema nicht so sieht wie ich. Ja, also Frühstück 6 Uhr, Abfahrt 6:30 Uhr. Oh. Ach so, ja, stimmt. Ja, man muss ja dann zwischen 7 Uhr und 8:30 Uhr in Roubaix neben dem Velodrom bei 3 Grad stehen und halt, um diese Strecke halt abzufahren. Klar, würdest du jetzt 70 Kilometer machen oder diese, ich glaube, 120, 145, 170 und 210 oder 220 oder sowas. Weißt ja, je nachdem, wann, welche Distanz du machst, kannst du ein bisschen später frühstücken oder nicht. Und dadurch, dass wir noch in Lille waren und erstmal von Lille mit dem Auto nach Roubaix mussten, hat man halt schon mal so ein bisschen gebraucht. Naja, wie auch immer, dann war Samstagmorgen erstmal die Roubaix-Challenge. Also wir morgens gefrühstückt, zack, direkt angezogen. Es war auch, wenn ich jetzt nichts falsch mache. Warte mal. Haben wir denn? Nee, falsch. So, ich habe mich schon wieder verbabbelt. Freitag, so. Freitag sind wir nach Lille, sind eingecheckt und haben schon mal angefangen, Content zu shooten. Also Carrefour de Labre, 2,1 Kilometer lang, auf den letzten 30 Kilometern von Paris-Roubaix. Da gibt es oft Entscheidungen. Es ist jetzt, ich glaube, 2 Sterne ist es, soweit ich weiß. Gell, Carrefour de Labre war?
Nee, 5. 5. Ist der schwerste, weil die auch noch so viele Kurven hat.
Ja, echt 5, krass. Ich habe so oft in die Kamera gesagt, jetzt guck mal hier, einen Tag vorbei, ich check schon wieder nichts. Nee, 5 Sterne.
Carrefour de Labre ist der Iconic, wo halt wirklich echt oft die Entscheidungen getroffen werden.
Wobei ich sagen muss, scheiße, jetzt bin ich hier in Fahrradöl eingetreten und aufs graue Sofa gemacht. Na super. Wobei ich sagen muss, also ihr seht, das ist der Radsport-Podcast.
Deswegen Wachs. Da kann jetzt nichts passieren.
Wobei ich sagen muss, den Carrefour de Labre, ich kann es jetzt nur von mir reden, ich finde ihn jetzt so von den Kopfsteinpflastern gar nicht mal so grob, eher lang. Es ist halt wirklich lang. Ja.
Aber das sieht schon garstig aus. Vor allem bei den Frauen war ja sogar noch rechts und links nass.
Ja.
Das ist halt auch fies, weil du dann auch das rutscht halt so finster. Bei den Männern war es ja trocken.
Genau, du hast dann und, in der Mitte
du hast halt diesen Hügel in der Mitte quasi, den Scheit. Und deswegen auch die ganzen Stürze bei den Frauen. Also die sind gerade ausgefahren und plötzlich, reißt das Vorderrad weg.
Voll.
Das ist halt echt bitter.
Und dann, da waren wir Freitag und haben halt schon mal so, waren wir an ein paar ikonischen Stellen von Paris-Roubaix, unter anderem Carrefour de Labre, im Velodrom, etc. pp. Und haben da schon mal geshootet mit der italienischen Production Crew, die auch sau ausgecheckt waren, die waren echt sau cool. Also alle waren cool. Das kennst du ja, du bist mit einem größeren Team irgendwo, du hast einen getakteten Arbeitstag, so, ja, morgens früh raus, die Tage sind lang, fährst Fahrrad, du filmst, du fährst hier hin, du gehst Mittagessen, du gehst Abendessen, es wird hier was gechanged, die Fahrräder werden eingepackt, die Fahrräder werden ausgepackt, die Klamotten werden verteilt, die werden wieder ausgezogen, es wird was getrunken, eine Banane gegessen und dick, und das alles auf Italienisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Deutsch. Irgendwann hast du echt mit dem, hab schon mit Patrick Französisch gesprochen, die Spanier Italienisch mit den Engländern. War immer gute Stimmung, es war nie irgendwie sowas, weißt du, wo einer war, der irgendwie immer Stress gemacht hat, so, ey Leute, wir müssen jetzt gleich los, weißt du, wo du denkst, so, ey, yo, chill, wir kommen schon alle los. Oder irgendwie jemand, der irgendwie eine Extrawurst macht, weißt du, so nach dem Motto, so, ja, also, ich trinke keine Fanta, ich trinke nur Cola. Yo, sorry, aber hier gibt's halt nur Fanta, so, was los? Das war, fand ich, das haben wir alle gecheckt, gestern Abend auch nochmal gemerkt, so, wow, das war gut. Naja.
Geil.
Geshootet, dann halt auch Carrefour de Labre musste ich halt mit dem Fahrrad fahren hinterm Auto. Und halt ein bisschen was erzählen. Wir kommen halt an, ohne Scheiß, wir kommen halt an. So, ah ja, super, Freitag, boah, war windig, war kalt, es hat nicht geregnet, aber es war schon frisch. Ja, gut, ich hab gesagt, lang, kein Risiko eingehen. Ich zieh mich um.
Und du hattest ja auch eine Verpflichtung, einfach die braune Hose anzuziehen.
Genau.
Die musste ja ins Fernsehen.
Genau, die braune Hose musste auf jeden Fall ins Fernsehen. Wir ziehen uns um, Wes fährt vorbei. Natürlich Mathieu und die Crew, war auf jeden Fall schon mal top. Da wussten wir schon mal, hier sind wir richtig. Ja, dann hatten wir eigentlich alles gut in den Kasten, so gesagt, für die nächsten zwei Tage vom Story-Format. Frage?
Was hattest denn du ganz, ja, Zwischenfrage, ja. Ich zeige auf, ja. Zwischenfrage. Was hast du denn letztendlich jetzt für Reifen im Pfadfinder gehabt?
Ja, komm ich noch.
Ah, okay.
Komm ich noch.
So? Möchte hier nicht genau unterbrechen.
Dann waren wir abends nett essen. Es wurde immer jeden Abend was rausgesucht. Das fand ich auch sehr cool. Wir waren immer in so vegetarisch-veganen Restos. Das fand ich auch ganz nice. Also da war jetzt nicht irgendwie jeden Abend Steak frites oder nur Pommes. Macht auch Spaß, aber ich glaube, drei Tage Pommes am Stück ist dann auch einfach mal so.
Boah, dann bist du auch.
Weißt du Bescheid, gell? Naja, und dann halt, wie gesagt, Gran Fondo, alle haben Bock. Alle hopp, Abfahrt, Viertel nach sechs, Frühstück, Viertel vor sechs. Da dachte ich mir auch schon, ja, geil.
Das ist deine Zeit, ne?
Genau.
So, das ist auch so dein normaler Rhythmus.
Voll. Erstaunlicherweise war ich wirklich vorm Wecker wach. Das war gut, war auch gar nicht so gedamaged. Kaffee, Baguette.
Warst du aufgeregt ein bisschen? Weil du hast ja einen riesen Account dann betreut, ne? Weil Oakley Bike, was haben die, eine halbe Million oder so?
Ja, also ich sag mal so.
Ist ja schon was anderes.
Genau, also der Content wurde geshootet. Also einmal mit Kamera so richtig. Hat man ja auch an den Dings gesehen. Und dann habe ich nochmal meinen eigenen Content gemacht im Auftrag von Oakley Bike, was ich dann dem Tommaso, aka dem Tommy, gesendet habe, der dafür zuständig war, den ganzen Krempel hochzuladen. Und dann habe ich immer ein, zwei Takes gemacht und gesagt, guck mal, hier, das und das, glaube ich, ist am geilsten so. Das passt jetzt so, weil das ist ein guter Roundabout so. Da wissen die Leute Bescheid, ohne dass du jetzt einen komplett auf Sportschau machst oder nur so, hier, wir sind in Frankreich und am Sonntag wird Rad gefahren. Dass man ein gutes Mittelding gefunden hat, war auch witzig, weil manchmal habe ich halt so meinen halt erzählt, wir sind hier auf dem Carrefour de Labo und bin dann in meinem Kopf wieder aufs Französische geswitcht. Achso, warte mal, da wäre ich jetzt, habe ich wieder zwei, drei Wörter zu viel Französisch benutzt und so, aber babbelt's halt weiter und dann geht's ab.
Okay, aber für dich quasi verhältnismäßig entspannt, weil du es nicht selber hochgeladen hast und du wusstest, da ist noch eine Abnahmeinstanz dazwischen, die zur Not sagt.
Genau. Also ich habe das.
Was soll die Scheiße? Hör auf damit.
Genau, ich habe es per Airdrop gesendet oder per Telegram, weil Telegram nicht Dateien, wie sagt man, compressed. Ja. Das ist gut.
Ja.
Oh, und das war schon mal gut. Ja, und dann sind wir da halt in danach Roubaix, standen da alle halt am Start. Patrick, ich, Juan, der Spanier, Julien aus Frankreich, der war motiviert, der hatte direkt die kurze Hose an und morgens war es halt frisch. Ja, also da waren es auf jeden Fall, würde ich mal sagen, 6 Grad. Also ich habe gesagt, Jungs,
boah,
lange Hose, die lange braune Hose. Dann hatte ich meine dicke, so eine Graveljacke, so, weißt du, also jetzt nicht so eine Winterjacke, die so komplett winterabweisend ist oder so.
Ja.
Thermohemd und dann hatte ich in meinem Bikekoffer, doch, die habe ich noch gefunden, dann habe ich mir da unten drunter nochmal so dünne Armlinge drunter gemacht, einfach nur fürs Feeling. Richtig viel Snacks eingepackt, bestimmt 5-6 Gels, weil das wusste ich noch, als wir letztes Jahr mit Bora Hansgrohe das gefahren sind.
Das zieht, Alter.
Irgendwann hat es gezogen. Gar nicht, also dann war ich einfach so, oh fuck, ich muss einfach fast nach jedem Pavé irgendwann, ich weiß nicht, wie viele Pavés wir da gefahren sind, ob das 15 oder 19 waren, es waren richtig viele. Ich glaube 19 sogar. Musstest du irgendwann mal, hatte ich mir fast, will ich jetzt nicht sagen, dass ich 19 Gels mir geballert habe, aber ich glaube, ich habe schon 6 Gels, würde ich sagen. 6 Gels, ein großes Baguette.
19 Gels hättest du auf jeden Fall irgendwann auf der Toilette gemerkt, ey.
Nee, und dann sind wir entspannt los, weil die Franzosen, der Spanier meinte auch so, ja, wir machen tranquilo so, kein Rennen. Ich meine, sehr klar, normal, wir machen ja ein Gran Fondo so, also wir wollen ja alle zusammen gemeinschaftlich ins Ziel kommen und eine gute Zeit haben. Und wo ich dann auch nochmal zu den anderen gesagt habe, es waren noch drei andere Girls, die auch fit waren. Und ja, wir machen nur die 70. Ich meinte, ey, also zwischen die Marie, die eine Französin, die in Girona war, wo ich mein Fahrrad letztens mal da einfach bei ihr runtergeschleppt habe, ey, du postest jeden Mittag ein Foto, wie du da in der Mittagspause anderthalb Stunden schön durch Girona fährst. Come on, 70 Kilometer, 140, wir sind doch zusammen. Wir fahren das ja alles zusammen. Wir müssen ja dann nicht irgendwie mit dem 6, mit dem 7, wie der Macho mit 57 km/h über das fucking Kopfsteinpflaster fahren. Also, weißt du, aber gut. Und dann fährst du erstmal 50 Kilometer quasi so normal Straße. Das ist eigentlich auch gut, weil dann bist du warm, dann ist der Motor an. Ja, und dann fetzt du halt erstmal darüber. Der erste ist Tue Danberg. Also wirklich, also ja, eigentlich das Allerhärteste von allem, was es dort gibt. Weil das sind,
da hat sie auch wieder echt viele zerlegt dieses Jahr, ne?
Einmal das. Als wir drüber gefahren sind, 100 Meter, hatten wir direkt zwei Platten. Ja. Gut, das haben wir dann gewechselt. Wir hatten aber auch nur zwei Schläuche. Deswegen habe ich gesagt, so Jungs, das waren jetzt aber auch die einzigen Platten für den Tag, weil wir haben auch keine Schläuche mehr. Hatten wir auch nicht mehr. Also wir hatten auch keine Platten mehr. Und während ich für den Juan den Schlauch gefixt habe, gewechselt habe und noch gesehen habe, dass seine schöne Mavic-Felge erstmal gebrochen ist. Ja, scheiße, kann ich jetzt nicht weiterfahren? Ich so, ey, scheiß drauf, du kannst das Ding noch weiterfahren. Ich meine, die ist eh im Arsch. Also, was soll jetzt passieren? Also, entweder fliegt dir das Teil komplett auseinander oder du fährst es jetzt durch. Was anderes bleibt dir jetzt hier nicht übrig. Ah ja, gut, hat er gesagt. Und während ich dir den Schlauch gewechselt habe, ey, die Leute sind an uns vorbeigefahren. Du hast immer gehört, also wirklich, du konntest zusehen, also du konntest Standpumpe, du bräuchst eine Standpumpe benutzen, 1 Euro, locker hättest einen Taui abends drin, locker.
Geil.
Locker, aber es wurde auch alles, also ob mit Schlauch, mit Tubeless, alles auseinander geflogen. Und auf deine Frage wieder zurückzukommen, welches Setup ich hatte den Pfadfinder mit meinen Carbon-Laufrädern, was sind das, 45 mm. Und hatte meine breitesten Reifen, die ich als Rennrad noch hier hatte. Das waren Conti, Continental-Reifen, 28 mm.
Oh.
Ich muss aber dazu sagen, schmal bereift. Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, hatte ich so Cross-Reifen, 30er oder 32er drauf. Die wollte ich mir eigentlich für dieses Jahr auch noch drauf machen, weil ich gedacht habe, okay, ich hätte einfach Schiss. Das Einzige, wo ich Schiss hatte bei dieser Challenge, ist wegen dem Regen. Das ist eigentlich das, weil dann kannst du noch so gut fahren, das siehst du ja auch bei den Profis, und noch so gute Reifen haben. Wenn du einmal den nassen Stein falsch erwickst, dann liegst du da. Und das wäre halt scheiße, wenn du dann halt einfach für Spaß an der Freude die 145 Kilometer fährst und dann mit zwei gebrochenen Armen nach Hause kommst. Wäre halt blöd.
Ja.
Naja. Was auch gut war, weil ich ja erst Flandern gefahren bin und dann Ruben, habe ich schon wieder gemerkt, Flandern ist halt ein Witz dagegen. Also von den Kopfsteinpflaster, klar, es ist schon, halt, ich glaube, 2.500.
Genau, da geht's halt hoch. Ne?
Genau, du hast halt 2.500 Höhenmetern und dann regnet es noch. Ja, sorry, also da brauchst du einen Skilift. Ja. Also hast du ja selbst gesehen, drehst du durch. Und ich hatte bei Flandern, glaube ich, hatte ich vorne so, was hatte ich da, so 4.5 sowas im Dreh und hinten so 4.8 oder so. Und dann habe ich auch gar nichts mehr gemacht. Und wir hatten einen Mechaniker, den Kevin, richtig cool, ein Franzose, der sonst hobbymäßig oder für FDJ die Bikes macht und dann immer mal wieder gebucht wird für Events, wo er Bock drauf hat. Und das war so ein richtiger, so ein Bike-Liebhaber. So. Weißt du, der, ich wohne dahin bei Grenoble, er macht noch andere Jobs und dann halt manchmal, wenn, also für FDJ macht er die Bikes, Stefan Kühn und so, wenn es bei ihm Rennen in der Gegend sind, er macht sonst irgendwelche Sportmarketing-Sachen und das findet er aber cool mit Oakley, für die arbeitet er auch und der war, immer hat uns die Bikes fertig gemacht, ach, ich habe alles nochmal angezogen, nochmal die Kette geil geölt, Julie, guck mal hier, dann an der Griff, der ist schief, soll der so sein, soll ich den ändern, also wirklich so ein, sauwitzig, cool. Also sau der coole Typ einfach so und da hatte ich ihn auch mal gefragt, so hier, was hieß denn das? Doch top, macht da richtig noch was raus. Also ich würde sagen, ich glaube, ich bin mit beiden so, würde ich sagen, vielleicht maximal 4, könnte ich mir fast sogar sagen, ein bisschen unter 4 Bar gefahren. Gut, ich wiege, ich würde sagen, ich glaube 74 Kilo. Das ist ja auch mehr so eine Gewichtssache. Also das heißt jetzt nicht nur, weil die Profis irgendwie 4 Bar, 2 Bar, 8 Bar fahren, fährt man das auch, weil jeder weiß ja selber anderes Gewicht. Hatte auch keinen Durchschlag, hatte gutes Grip, das war richtig geil und ich saß auf dem Fahrrad wie ein Gott, ich schwör's dir, ich habe einfach gemerkt, asozial.
Sah auch so aus.
Asozial, ich habe einfach gemerkt, es hat so Bock gemacht und ich habe manchmal immer das Gefühl, wenn ich den Pfadfinder mit den Rennradreifen, von oben sieht es immer ein bisschen komisch aus, weil du eine recht breite Gabel in Anführungszeichen hast und dann hast du diesen dünnen Schlauch da drin. So, da denke ich manchmal, von oben sieht es immer so ein bisschen so wack, manchmal habe ich den Eindruck aus, aber von der Seite sieht es wieder geil aus und ich saß auch gut auf dem Bike, ich habe so gefahren wie immer und es hat einfach Bock gemacht.
Geil.
Ich hatte letzte Woche...
Hast du auch tatsächlich, ist halt tatsächlich auch das Ding, wofür wir den Pfadfinder eigentlich gemacht haben. Jetzt auch nochmal so ein bisschen umpositioniert, noch mehr auf Endurance, weil es einfach, wir den jetzt ja auch mit 36er Challenge ausliefern. Und das ist einfach die geilste Kombi. Pfadfinder mit 36er Reifen, ey, das ist so gut.
Brutal.
Damit kannst du einfach Straße fahren, schön Kopfsteinpflaster wegbügeln, alles, kannst den ganzen Tag drauf sitzen und das wird nicht unangenehm.
Brutal. Also genau, deswegen hatte ich letzte Woche schon auch nochmal Conti geschrieben, weil da mich jemand mal angeschrieben hatte, irgendein Werkstudent. Meinte, ey geil, pass mal auf, wenn du Werkstudent bist bei Conti, dann sagst du gleich mal dem Jan Niklas, die hören jetzt bestimmt auch zu, die sollen mir mal 30er, 32er Reifen zusenden, weil das würde ich einfach gerne in den Pfadfinder reinmachen. Dann sieht es, ist vom Style, vom Fahren auch nochmal
entspannter. 31er auf jeden Fall.
Beste halt. Nee, und darüber, dann hatte ich hatte die GRX, habe ich ja da drauf, SPD-Pedale, beste Leben, war geil. Und ja, und dann fetzt du halt darüber, über diese Kopfsteinpflaster-Passagen, es macht Bock. Und es ist halt irgendwie sowas wie dieses, das kennst du besser als ich, weil sowas mache ich ja nicht, diese Sprinteinheiten, weißt du, wo du fährst, dann wieder mal so mäßig eine Minute, zwei Minuten All-Out machst und im Endeffekt ist es ja so. Weil umso langsamer du wirst auf diesen Kopfsteinpflaster, umso länger brauchst du, um darüber zu kommen. Irgendwann denkst du dir echt so, yo, und es macht halt einfach keinen Bock und deswegen musst du da richtig drüber fetzen. Du musst
da drüber fliegen.
Genau. Das einzige Ding ist halt immer, wo man aufpassen muss bei der Challenge, gucken immer so, wer ist vor dir. Wenn du vor dir eine Gruppe hast, habe ich die immer schnell vor ein paar Wehr überholt, dass ich freie Fahrt hatte.
Ja.
Und klar, manchmal, wie du gesagt hast, ist ja in der Mitte so ein kleiner Hügel, wo dann alle Leute fahren, was auch normal ist. Und wenn es rechts und links, habe ich dann immer gesagt, links, rechts, dass man überholt, dass die Leute vor allem nicht sich erschrecken. Wir hatten Glück, es war recht trocken. Also, aber wenn es dann so ein bisschen rutschig ist, dann zweimal hatte ich auch so, wo ich so einen kurzen und kleinen Slider gemacht habe, wo ich dachte so, ulalalala. Und nee, aber das hat Bock gemacht. Du fährst da halt durch die Gegend. Wir hatten auch Glück, es war kein Wind. Erst nachmittags hat der Wind angefangen. Dann haben wir in der Mitte haben wir irgendwann mal Pommes gegessen, das war geil, da haben wir gesagt, so komm, wir machen jetzt mal eine Pommespause. Da waren der Franzose meint dann schon so, nee, Patrick und Julien, ihr könnt jetzt nicht noch Pommes essen, weil ich merke, der Motor ist jetzt langsam warm bei euch, so, und tranquilo, und weil wir immer gesagt haben, ey, wir machen entspannt zusammen, was ja auch stimmt, aber dann, ich glaube, nach 110 Kilometer haben wir eigentlich so Bock gehabt, immer über diese Dinger rüber zu fetzen, so auch Unterlenker und so, weißt du.
Geil.
Der Patrick ist ja, wenn er bei dem der Motor an ist, der ist mit seinem BMC. Oh Junge, der hat ja auch so diese BMC-Maschine, die da für keine Ahnung wie viel 1000 Euro und 2 Kilo, 3 Kilo. Und der hat irgendwann gecheckt, ich meine, was hast du für Reifen drauf? Der so, ey, keine Ahnung. Wir gucken so, ah ja, krass, der hatte 25er Reifen drauf.
Boah. Ja, geht auch. Die sind früher mit 19ern.
Ja.
Mit 19ern sind sie gefahren früher. Also.
Und mit 9 Bar drauf oder 10 Bar, gell?
Ja,
geistes
schön 10 Bar, immer drüber.
Dann haben wir uns nochmal Pommes und noch ein Bier gegeben und dann war eigentlich, dachten wir, okay, das Velodrom macht um 3 Uhr zu, weil das Damenrennen ja dann da reinkommt.
Ja.
Dann haben wir gesagt, ah ja gut, dann machen wir nochmal entspannt. Irgendwann haben wir den Franzos verloren, weil der noch mit dem, die zwei Franzosen haben wir noch verloren. Und der Spanier ist vorgefahren, so, und meinte so, ah ja, er fährt gemütlich vor und meinte, sehr easy, kein Problem, wir holen dich ein, wir warten auf den Franzosen. Der kam nicht. Und dann, ich und Patrick sind halt weitergefahren, ja. Und immer über diese Dinger drüber, immer diese Dinger. Und dann dachte ich so, wo ist dieser kleine Scheiß-Spanier? Der hat doch nur gesagt, die ganze Zeit, der fährt entspannt vor, der war sonst immer hinten bei uns. Wir haben dem seinen Scheiß-Reifen geflickt, weil der, glaube ich, gar nicht wusste, wie man den Reifen aus dem Rad holt und so weiter. Ey, und dann haben wir so auf das Gaspedal gedrückt, so, und haben wir gedacht, so, ey, Patrick, wir haben noch 6 Kilometer, der muss irgendwo in Roubaix sein, ey, und dann sind wir da so rüber. Ey, dann sind wir echt wirklich Anschlag, da haben wir wirklich gemerkt, ey, das ist so geil, weißt du, wenn du dann wieder so nach 110 Kilometer merkst du so, fuck the system, Alter, jetzt wird richtig einer weggeballert, richtig gegen die 12. Und dann haben wir ihn aber kurz vorm Dings haben wir noch eingeholt, vom Velodrom.
Sehr gut.
Dann haben wir aber auch gemerkt, ja, also 177, ne, also 145 reicht voll aus. Voll. Also.
Ja, vor allem mit der Strecke, wenn man wie du dann ja auch direkt weiter und arbeiten muss und so, dann ist ja auch, bist du gut geschlaucht
wahrscheinlich, ja, wa? Aber wir waren beide erstaunt, also Patrick und ich waren waren beide, also ich glaube bei den anderen war das, weiß ich jetzt nicht so, aber wir haben uns beide gut gefühlt. Es war jetzt nicht irgendwie so, dass wir so, oh krass, so voll den Muskelkater oder weißt du so.
War die Pommes und das Bier.
Eben, ich konnte auch noch den Stift halten und so Notizen machen, also es war überhaupt gar kein Problem. Dann kommt jetzt eigentlich, dann haben wir ja halt natürlich, dann waren wir im Velodrom, haben uns nochmal die Damen angeschaut. Das war auch wirklich interessant, wie die dann reinkamen. Nochmal das, ich glaube, das hast du ja mehr gesehen als ich, weil wir waren, glaube ich, im Velodrom bei den letzten 20 Kilometern, nachdem wir uns umgezogen haben. Und ja, das ist halt schon krass, wenn die da halt irgendwie reinmarschieren, reinfahren. Da die anderthalb Runden, diese 700 Meter machen. Ich glaube, die Bahn ist 499,75 Meter lang. Dann machen die ja anderthalb Runden. Mhm. Und dann gehen halt auch wirklich die Emotionen durch, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. So, ja, also da ist ja echt jeder komplett fix und fertig. So, und die waren echt da, die Girls waren da, ey, und die kommen da rein, ey, Junge, ey. Sowohl bei den Boys als bei den Girls, ey, die sind alle so, da hat niemand mehr sein Trikot irgendwie. Jeder hat überall Schürfwunden, komplette Trikots im Arsch, alle liegen auf dem Boden, keiner checkt mehr was, alle sind am Flennen. Und dann habe ich mir, haben wir uns das mal so angeguckt und dann waren so, waren auch so Reporter, die dann halt so Interviews gemacht haben, so wie war's. Und da war eine Fahrerin von FDJ, die gemeint hat so, und da stand halt daneben, um mir das einfach mal anzuhören, die meinte so, ey ja, okay, bei Paris-Roubaix ist ja eh, du darfst nicht aufhören. Ja? Egal was passiert, und es passiert immer was, du kannst noch so gut sein, noch die besten Reihen, es wird. Das ist halt unvorhersehbar und das ist ja auch so ein Ding, scheißegal, wie oft du abgehängt bist, selbst wenn du vom Besenwagen schon überrundet wirst, du fährst das Ding ja eigentlich zu Ende. Gibt es ja, vor ein paar Jahren war doch eh so ein legendäres Video, wo sie da nochmal das Gatter aufgemacht haben, wo der eine Dude nach irgendwie gefühlt zwei Tagen endlich geschafft hat, da anzukommen, so, weißt du?
Das ist, glaube ich, das einzige Profirennen, wo es so eine richtige Finisher-Mentalität gibt, was richtig geil ist. Das ist halt für alle und auch dieser Respekt, egal ob du gewinnst oder Letzter wirst, wenn du durchfährst und im Velodrom ankommst, ist geil.
Ja.
So, das finde ich richtig gut.
Ja. Und dann habe ich mir das Interview von ihr angehört, die meinte, ja, man muss immer dranbleiben und ich habe mir immer gesagt, bleib dran und ich habe mich einmal zerlegt, ich habe mich zweimal verlegt. Dann komme ich in einen Unfall vorbei, alles voller Blut, alles in am Schreien. Ich denke mir, scheißegal. Also das hat die halt im Interview so gesagt. Ich dachte mir so, ey, what the fuck. Und dann höre ich noch über den Funk. Mein Trainer sagt, chill dich, kein Stress, fahr dein Ding vorbei, lass dich nicht beeindrucken, mach einfach dein Ding, so, ja. Also ist schon, ist halt krass, so, weißt du. Und dann sind die ja halt auch nochmal krasser auf Zack als wir. Da ist jetzt nicht irgendwie, dass die sagen können, ach so, nach 10 Paar West machen wir jetzt mal kurz eine Pause und essen eine Pommes und gehen mal kurz aufs Klo. Weißt du?
Nee.
Also, ey, was sind die Gefahren? 3 Stunden irgendwas, knapp 4 Stunden, weil ich habe bei dem einen, bei der einen, habe ich auf dem Wahoo, das Fahrrad nämlich stand da und bin einmal so durchgegangen, den Wahoo, um mal zu gucken, so.
Aus Versehen Fahrt gelöscht. Ups.
Ja. Oh, sorry. Neu verbunden bei mir, hochgeladen. Nee, mal so zu gucken, so, weißt du, sowas, so diese ganzen Watts und
was da steckt.
Genau, was da so drin ist und so. Oder Junge, ciao halt, gell.
Das ist schon krass. Ja, das ist absurd.
Also.
Ey, und wenn wir schon dabei sind, wir haben vom Männerrennen haben wir mal einen kleinen O-Ton, wie es denn im Männerrennen so ablief. Da hören wir jetzt einfach mal rein. Pösti hat uns eine Sprachnachricht geschickt und da hören wir uns mal an, wie es bei dem so lief.
Hallo Leute, hier ist Lukas Pöstlberger. Ich fahre für Jayco Alula World Tour und wir waren gestern in Roubaix unterwegs, sind so durch die Landschaft gecruised und haben sie die Kopfsteinpflaster von oben, von unten, von links und von rechts angesehen. War sehr ereignisreich, hart und sehr unkomfortabel. Aber wie immer in Roubaix eine Show und ja, eine Hassliebe, die niemals endet. Wir haben versucht, für Durbridge und Cal O'Brien das Rennen zu gestalten. Leider war erstes Goal war Spitzengruppe. Das hat sich nicht so entwickelt. Und danach war leider Sturz und Magenprobleme und dann, 260 Kilometer mit 65 Kilometer Kopfsteinpflaster ist, weil da muss alles glatt laufen und leider waren wir gestern auch vom Pech verfolgt. Das Gute war materialtechnisch, großes Blatt, 56, das stand den ganzen Tag.
Also wie ihr seht, Kopfsteinpflaster werden von allen Seiten, Himmelsrichtungen betrachtet. Leider konnte ich, Lukas, konnte ich dich nicht mehr, beziehungsweise auch an die anderen Fahrer, Juri, Johann, Rick oder Nils, ich wollte eigentlich bei denen nochmal vorbei, aber am Sonntag mussten wir danach eigentlich relativ zügig wieder zurück nach Paris. Und jetzt kommen wir eigentlich auch zum Sonntag, warum alle ja jetzt den Podcast eingeschaltet haben. Sonntag war das große, was heißt das große, also war halt einfach, wie gesagt, die Männerausgabe am Sonntag. Wettertechnisch, wow, Compagnie ging's los, morgens nebelig, kalt, blauer Himmel, über den Tag ging's, würde ich sagen, in der Sonne waren es 20 Grad locker. Die Jungs waren alle kurz, waren richtig motiviert. Ich habe Johann und Juri am Bus getroffen, die haben sich richtig gefreut. Haben ja auch
und Akis.
Genau, Akis, ich laufe erstmal durch, weil dann kommt so die Busse, ich fange erstmal so meine Story ein, sag so, Leute, was geht ab, so, und ich höre nur von irgendwo brüllt, ey, babbel nicht so viel, und ich drehe mich so um, ich so, nee, Akis, was geht, und so, der war auch auf jeden Fall richtig top motiviert, UAE fährt er ja, und ja, dann haben wir ein bisschen geschnackt, wie es geht, hat gefragt, ob ich ein paar Schollen trinken werde, und meinte, ja, finde ich gut, aber wir sind hier in Nordfrankreich, da gibt es nur Bier. Rick habe ich auch im kurz getroffen, im Bus. Und ja, dann ist halt große Tamtam halt, ja, also da vorm Schloss. Und ist auch geil in dieser VIP-Area, also du hast einmal die Bühne für Signing, dann fahren die Teams die hinten die Treppe runter, dann ist so ein Bereich, wo die Presse ist, wo die so Interviews machen kann, dann fahren die durch den VIP-Bereich, also durch dieses große Zelt. Und was geil ist,
so ein richtiges Schaulaufen.
Genau, und dann haben die
werden so die Rennpferde präsentiert.
Genau, und dann ist auch geil. Und dann hat man da auch mit so einem Geländer an der Seite, so halt so Nordfrankreich, Holz, und im Boden waren dann auch so aufgedruckte Kopfsteinpflaster, das war assi.
Ey, ganz kurz, du sagst es so nonchalant, du hattest so ein krasse, was war das, Access All Areas, du durftest überall hin, wa?
Genau.
Weil man hattest ja, du konntest ja durch alle Absperrungen durch, du standst irgendwie direkt neben Mathieu und Philipsen und Wout am Ende, was war das? Das war wirklich so Access All Areas, komplett keine Regeln für dich.
Genau, also dadurch, dass ich ja halt mein Job war, diese Stories für Oakley zu machen, ja. Oakley, einer der Head-Sponsoren von dem Rennen ist, und Mathieu auch gewonnen hat, nee, aber weil die halt Hauptsponsor sind, war das halt im Deal auch drin, dass wenn die filmen oder ich halt meine Story mache, dass es halt schon Sinn macht, dass man nah am Podium an den Fahrern ist und jetzt nicht nur Champagner im VIP-Bereich trinkt, was auch Spaß macht, aber halt wirklich live und direkt vor Ort ist. So, ja.
Ja.
Und wirklich so nah war ich... doch, 2019, aber so nah an den Gewinnern und so war ich auch noch nicht. So,
Wie riecht Mathieu nach so einem Roubaix-Sieg?
Der hat eigentlich recht gut gerochen, weil der hatte sich danach in so kleinen Kabinen, wurden die erstmal frisch gemacht.
Ja, stimmt. Katzenwäsche mit so einem kleinen Lappen.
Genau.
Werden die so abgerubbelt immer.
Genau.
Das war so geil.
Ja, also wir hatten dann auf der Strecke nochmal ein, zwei Mal hier und da gefilmt, war auch alles nice und dann kam er halt ins Velodrom und dann ab 10 Kilometer bin ich in den Innenbereich, wurde ich reingeführt mit dem Kameramann, hab da die Emotions eingefangen und dann gab's halt, ja, wie gesagt, das Battle von Mathieu und Wout, wie sie da durchs Ziel gefahren sind und sich echt gefreut haben und Stadion und alle so, yo, was geht ab und alle drehen am Rad.
Und Mathieu ja alleine ins Ziel, weil das Battle fand ja vorher statt und Wout wurde ja leider durch einen Platten entschärft am
Karo. So rum.
Aber Philips, also das war das Geilste, wie Philipsen, also Philipsen und Wout haben ja noch den zweiten Platz ausgesprintet, ja. Und wie Philipsen sich schon auf der letzten Runde für Mathieu gefreut hat, weil der halt schon durchs Ziel war. Der jubelt und jubelt.
Ja.
Und tritt dann nochmal an und gewinnt den Sprint.
Ja, 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 ja. Nee, das war krass. Die haben auf jeden Fall krass. Also wie gesagt, die Ergebnisse kennt ihr ja. Mathieu Erster, dann war erstmal ein bisschen kurz Pause. Und dann Philipsen und Wout kamen da rein. Also das haben die echt schon krass rasiert. Also Respekt. Ja. Respekt, Respekt, Respekt.
Für mich auch absolut Philipsen, absoluter MVP dieser Ausgabe, weil der einfach als so ein krasser Teamfahrer gefahren ist. Vor allem muss man sich ja vorstellen, der ist ja eigentlich der Sprinter des Teams. Das heißt, der ist es gewohnt, erstmal, also sage ich jetzt mal so, erstmal relativ wenig zu machen während des Rennens, um am Ende abzuliefern. Ja. Und der hat jetzt in den Klassikern hat er so krass geliefert. Also ich glaube, der macht so eine richtig geile Transformation vom reinen Sprinter zum Klassiker-Prinz. Noch nicht König, aber zum Klassiker-Prinz. Und bin richtig gespannt, was da noch kommt, weil es macht richtig Spaß, dem zuzugucken, weil der richtig auf Attacke fährt und so. Und auch wirklich Mathieu ja den Rücken freigehalten hat bei allem Möglichen, was da so anstand. Das war schon echt geil zu sehen. Krasse Teamleistung.
Und was auch krass ist, ich poste nachher auch nochmal, ich will nochmal so ein, zwei Reels machen. Eins habe ich ja gemacht, wo ich ja ganz nah bei dem bin. Das sind halt auch nochmal krasse Maschinen. Das ist mir auch nochmal aufgefallen, als wir in dem Troué-Danberg waren und dort an der Piste standen, nochmal als die Profis durchkamen. Erstmal ist es wie so ein Rave, ja, alle hören da irgendwie so asozial die Schranzmusik, so alle voll auf Bier und so. Also wirklich geisteskrank, Helikopter, die Leute drehen komplett durch, alle, ciao. Das ist gestört und du siehst dieses Kopfsteinpflaster und du weißt so, boah, krass, ey, da auf den ersten 100 Meter hatten wir einen Platten und sind danach nur noch links gefahren, weil wir gesagt haben, so sorry, also jetzt gar nicht mal wegen dem Material, scheiß drauf, aber wenn du da nicht Tempo am Anfang hast, macht es einfach keinen Spaß. Ja. Und als die erste Gruppe, wo noch Degenkolb und so weiter dabei, die sind da lang gefetzt, Junge, ey, das ist gestört. Teilweise hast du es auch gehört in der Gruppe, wo die Leute die Platten haben, die fahren halt weiter und du hörst ding, 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 ding. Oder dann kurz vor sich hat sich einer so zerlegt, ist komplett ins Gelände reingerast, dann das Auto wieder, dann die Mopeds, ey. Und es sind halt richtige Maschinen. Weil kurz war ich wieder so, alle hatten irgendwie so gefühlt so eine Figur wie von so einem NBA-Player. Und dann so, ah ja klar, normal, Frühjahrsklassiker. Also da fällt jetzt kein Anton Palzer oder so, weißt du? So, also, und also wirklich merkst du richtige, richtige Maschinen halt. Und dann waren sie, ist Mathieu da durchs Ziel, hat sich gefreut, dann kam irgendwann Wout und Philipsen. Und dann wurde ich in den Innenbereich begleitet, also da, wo die Tribüne ist. Und dann gibt es so zwei, beziehungsweise drei kleine Kabinchen, hinten, so weißt du, die Sponsorenlogos, das kannst du vor- und zumachen, wo die dann erstmal sich umziehen und so. Und da habe ich die ganze Zeit gechillt und, was heißt gechillt, aber halt gefilmt und Material gesammelt, wurden die Fahrräder aufgestellt. Wo die Kommissäre dann nochmal mit den iPads durchleuchten, ist irgendwo was, krasse Fahrräder, Mathieu's Bike in der Mitte, Junge auf dem kleinen Blatt, da habe ich echt, war ich kurz davor, einfach mal hier hochzuschalten und und wie dann halt so, wenn du da so ganz nah bist, dann merkst du halt so nach und nach kommen die anderen Teamkollegen halt mit dazu und sagen so, ey Digga, krass, du hast halt gewonnen, wir haben das Ding halt abgeschossen. Baut war so, und hat sich ein bisschen beeindruckt, war so ein bisschen, ja, der war nicht ganz so gut drauf.
Der war nicht ganz so zufrieden.
Der war nicht ganz so zufrieden.
Komisch.
Weil da war dann so die Siegerehrung. Und genau, Mathieu stand genau neben mir und ich habe ihm so zugenickt, gesagt, so gut gemacht. Dachte, ah ja, korrekt, super so. Also war schon, du konntest schon mit den Personen so gesagt Augenkontakt machen und so. Aber es war mir jetzt nicht so, dass ich sag so, ey Mathieu, können wir ein Foto machen oder sowas. Ich schreib's dann lieber, weil das ist nach dem Ziel kommt. Da waren andere Leute, die dann so, dachte ich mir, das ist eigentlich unhöflich. Egal, was du für ein VIP bist.
Es ist wahrscheinlich genau der Moment, wo es für ihn gar kein Problem ist, weil er da ja maximal zu 100% beruflich ist. Ich glaube, das Problem ist größer, wenn du ihn irgendwie privat im Café anquatscht.
Ja,
ich glaube, da hätte er wahrscheinlich überhaupt gar nicht gemerkt, dass du es machst, weil da 300 Kameras die ganze Zeit auf ihn gerichtet sind.
Das stimmt schon. Und dann sind die auf die Bühne gegangen und dann halt Hymne und so. Und dann war die eine Melodie vorbei und Wout geht schon so von der Bühne runter und der Kommentator so, nee, Wout, komm nochmal zurück, müssen nochmal so ein Foto machen. Da wusste ich schon so,
Aber man muss auch sagen, es lief halt auch krass suboptimal für Jumbo-Visma. Und was ich beobachtet habe, vielleicht liege ich damit falsch, aber es ist meine persönliche Beobachtung, Wout hat sein Fahrstil geändert und immer wenn der passiv fährt, der ist ja maximal passiv gefahren, der hat nur auf das, was Mathieu gemacht hat, reagiert und dann verkackt er, weil der nicht sein eigenes Rennen fährt. Dem wird im Prinzip vorgeschrieben, was er machen muss, weil Mathieu diese absurden Attacken lanciert, nach Attacke, immer wieder, immer drüber. Und Wout muss halt mitgehen, der kann nicht seinen eigenen Rhythmus fahren. Wenn der seinen eigenen Stiefel durchzieht, wie hier in den kleineren Klassikern vorher, dann fährt er krass gut und dann gewinnt er so. Dann fährt er vorne raus, dann hat er Laporte dabei und so weiter und so fort, alles super. Aber wenn der so passiv fährt, dann fährt er halt nicht sein eigenes Rennen. Und ich glaube, das ist ein Problem für viele, aber für Wout, glaube ich, echt ein Problem, weil er dann so diese absurden Wattage-Bazookas von Mathieu halt immer abfangen muss.
Ja.
So, und das ist halt nicht sein Fahrstil.
Ja,
so, das ist halt das Problem.
Ja, der
muss der da hinterher springen, klar, dann Platten, Pech und so.
Genau, das war das ja, weil ich hab's nur so nebenher immer ein bisschen mitbekommen, oder was heißt nebenher, aber klar, du hast die großen Screens, aber du musst dann immer gucken, okay, jetzt, wir sind bei Kilometer 12, ab auf die Wiese, weißt du, die Pässe, zack, zack, hier gescannt, Sicherheit, nee, warte mal, ich so nix da, wir müssen da jetzt durch. Bang, bang, dann wollte mich einer von der ASO meinen, so, ey, was machst du hier, du darfst ja eigentlich nicht filmen, hier sind nur die 5 großen Fernsehsender. Ich meine so, Digga, beruhigt, ich bin hier, Oakley. Dann kam der...
Aber du sahst aber auch wieder aus wie ein Ticker mit deiner Jogginghose.
Ja, richtig, alle so in Anzug und so. Und ich da so mäßig Paris Beaulieu mit den Sharks an den Füßen. Aber Christian Poudon war auch da, meinte, ah, Julien, comment ça va? Das war cool. Und das hatten dann auch ein paar andere gesehen. Da hatte ich dann überhaupt gar kein Problem mehr. Und es war ja halt auch alles official und so. Aber ja, es ist schon crazy, in was für einer kurzen Zeit dieses, weißt du, der Sieger oder die Siegerin fahren durchs Ziel, Siegerehrung, Interviews, Fernseh, bang, bang.
Ja.
Und dann fangen die schon an abzubauen. Klar, es kommen immer noch wieder Fahrer rein, so, weißt du, und die liegen da.
Aber die brauchen das Podium nicht mehr.
Ja, und die liegen dann da halt immer auf dem Grünstreifen, wie bestellt und nicht abgeholt.
Ja.
Johann hatte mir auch noch geschrieben in der WhatsApp danach, der hat sich auch, ich glaube im Arnberg, hat er sich auch erstmal so asozial zerlegt, dass er dachte, so, das geht gar nicht mehr, aber ist dann weitergefahren und irgendwann so, ja, dann die letzten 40 Kilometer war gar keiner mehr da, aber gut, ich hab das Ding halt zu Ende gefahren. Und das ist halt so ein Ding, so egal was passiert, du fährst das Ding halt dann zu Ende, so, weißt du.
Ja.
Und es ist schon krass, also es ist so von der Stimmung, das hat einfach diesen Velodrom-Charakter, wenn du in diesem Velodrom bist, in diesem riesigen Beton-Ding, was halt so History hat und da halt einfach die Menschen schreien, das hat nochmal was anderes als Finale von Champs-Élysées, Finale von der Tour, Champs-Élysées, klar, natürlich so eine Bergankunft, Alpe d'Huez, auch krass, keine Frage, alles. Aber das hat nochmal was ganz, ganz anderes, weil du siehst danach, klar, die Fahrer und Fahrerinnen sind immer im Arsch, so, gar keine Frage. Aber wenn du da dumm guckst, teilweise denkst du dir so, Junge, da war Massenschlägerei.
Da musst du mal auf den Paris-Roubaix-Fam-Instagram-Account, die haben so ein Reel gemacht, wo die einfach so die Emotion tatsächlich danach eingefangen haben. Einfach, wie viele Leute einfach, die weinen einfach.
Ja, da, weil es
einfach so eine mind-blowing Erfahrung ist, das irgendwie da ins Ziel zu schaffen.
Ja.
Und das ist halt echt hart. Ne? Und das geht ja bei den Junioren schon los, die fahren ja auch. Und da hatten wir tatsächlich, oder was heißt wir, da war Jonas Reibsch dabei von Brandenburg, LV Brandenburg, die ja jetzt, kann ich ja hier jetzt mal droppen, die sitzen jetzt auf Kreissägen RS.
Geil.
Und der war in der Gruppe, aus der Sieger kam, bis 10 vor Ziel. Und wurde dann einfach von einem Kameramotorrad abgeräumt, was in der Kurve weggerutscht ist und ihn einfach mitgenommen hat. Richtig bitter. Ah. Aber der war dabei, ey. Hatte gute Beine. Und aber Junioren, da ist noch viel Zeit, aber echt krass zu sehen. Aber dass es da halt auch schon ist, ne? Mit Kameramopeds, die dann da irgendwie zwischenfunken und so, das ist schon bitter.
Das stimmt.
Aber auf jeden Fall geil.
Das ist zum Beispiel die Juniorenrennen am Sonntag, das haben wir nicht. Das haben wir nicht gesehen, weil wir halt auf der Strecke nochmal an bestimmten Stellen nochmal gefilmt haben. Weil das ist auch immer cool, wenn du da dann siehst, wie die Junioren, was ist das, U19 oder U23 oder?
Nee, U19.
U19, gell?
U19 sind die Junioren.
Und das ist ja auch so das Rennen des Jahres für die, so, weißt du, das hat ja.
Also ja, das ist halt das Ding, die werden da, also die werden ja nominiert, ne? Also da musst du erstmal auch mit reinkommen. Ja. Das ist schon richtig, richtig krass. Ja, ich bin sehr gespannt. Liebe Grüße an Jonas und die ganzen Jungs von Brandenburg, LV Brandenburg. Wir sind alle gespannt, was danach kommt. Ich glaube, zu denen machen wir auch nochmal hier ein bisschen Thema.
Ja.
An einem anderen Punkt.
Ja, gerne. Gerne.
Sagen wir auch mit dem hast du mitgekriegt, da gibt es nämlich, es gibt, oder ich habe zumindest keine Bewegtbilder davon gesehen, aber es gibt ein Foto, wie Mathieu und Philipsen bei Dege stehen, der auf dem Boden liegt, ja. Und es sieht aus, als würden sie sich entschuldigen für das, was da vorgefallen ist. Ganz kurz zum Abholen, für die, die es nicht gesehen haben. Klassischer Rennunfall, Philipsen fährt vorne, Dege fährt ein bisschen weiter fährt auf der Grasnaht, mehr oder weniger.
Bei Kilometer
Mathieu 11, will 12 durch.
War das vor Ziel, sowas im Dreh.
Ja, kurz vor Ziel, ich glaube, war das nicht sogar auch Carrefour de Rabre? Weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall wollte Mathieu zwischen Dege und Philipsen durch und attackieren und Philipsen zieht in dem Moment rüber, Mathieu weicht aus, schießt Dege ab. Sehr, sehr unglücklich, sehr, sehr schade, weil der war echt gut drauf, war gut unterwegs, hat dem dann natürlich sein Rennen verhagelt, wird trotzdem noch Siebter, was super geil ist, übrigens auch Max Walscheid, Achter, auch richtig krass, aber Dege natürlich am Boden zerstört danach, ich meine, er hat's einmal gewonnen, der hat ja als einer der wenigen das Double geschafft, Sanremo und Roubaix im gleichen Jahr. Und wäre interessant gewesen, da mal zu sehen, was da geht so, weil ja, muss man ja, weiß nicht, bei Dege beziehungsweise bei DSM insgesamt in den Klassikern jetzt nicht so, lief ja jetzt bisher nicht so rund und da nochmal zu sehen, was da am Ende nochmal kommt, weil der ein krass guter Rennfahrer einfach ist. Ne? Ja. Also er wird nicht mehr der Spritzigste sein jetzt mittlerweile. Er wird auch gegen Wout und gegen Mathieu im Sprint nicht mehr gewinnen. Aber zumindest wahrscheinlich hätte er Küng und vielleicht auch Gunner dann doch nochmal, vielleicht wäre er Fünfter geworden.
Ja, ja.
Aber ja, auf jeden Fall schade, aber da gibt es dieses Foto, wo die sich, wo es den Anschein macht, dass sie sich bei ihm entschuldigen, während er auf dem Boden liegt. Und da hast du das irgendwie mitgekriegt?
Also ich habe die ganze Situation so mitbekommen, ich stand vorm Screen und dann hat es den, ach krass, guck mal hier, John Degenkolb, und meint zum Italiener, ach krass, guck mal hier, pass auf, gibt's Fanclub, Guilty. Der wohnt hier am Feldberg, dies, das und in dem Moment, und dann habe ich nur so schreien gehört, ich guck hoch, hat es zerlegt. Von daher hatte ich da die Situation gar nicht wirklich gesehen. Ich habe es erst später im Hotel gesehen, wie es halt dazu kam, wie du es eben beschrieben hast. Ich habe eben, es ist Montag, 17 Uhr, als ich gerade gelandet bin von Paris nach Berlin, habe ich ein Video gesehen, wo er so ein Statement sagt. Und sagt so, ah ja gut, das ist halt Radsport und so, das passiert halt alles, ist halt natürlich scheiße und verkackt so, weil ich war top motiviert und so. Und er meinte, ja, die hätten sich anscheinend bei ihm entschuldigt, weil er hat es gar nicht mitbekommen. Es gibt nur diese Videoaufnahmen, da siehst du die Videoaufnahmen, wie die beiden zu ihm kommen und er ist auf dem Boden und ist halt komplett fertig. Also jetzt nicht nur wegen, ich glaube, also generell einfach fertig vom Rennen, wie jeder, so, und checkt halt gar nichts so. Und da kamen die beide und klopfen den so auf die Schulter und sagen so, ey, sorry, man. Und dann meint er auch, er hat in dem Moment gar nicht mitbekommen, weil er so fertig war. Und aber ey, das ist Radsport, das ist eine korrekte Geste. Und ja, es ist halt so.
Das
fand ich auch eine gute Aussage so von ihm. So, weißt du, auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Dege-Fan bin oder so. Aber das ist halt einfach, finde ich, eine sehr korrekte Einstellung, wie er das so gesagt hat, und auch mit dem Hintergedanke, dass er auch das Juniorenrennen damals ja so gesagt gerettet hat, 2019, wo die ASO es nicht mehr betrieben hat und er gesagt hat, hier Leute, komm, wir müssen jetzt da mal ein bisschen Gas geben, weil das ist eigentlich wie die Tour de France für die Kids. Also ja.
Ja. Genau, wollte ich jetzt auch nochmal einhaken. Alles andere als Aussage von Dege hätte mich auch überrascht, weil er selber kein Kind von Traurigkeit ist auf dem Rad und im Renngeschehen. Also insofern weiß der, wie das ist, der weiß, wie das, was waren das da, das war nach 240 Kilometern mit weiß ich wie viel Kilometer Kopfsteinpflaster, da ist halt nicht mehr viel mit alles überdenken, jeden Move überdenken, so ist es halt.
Ja, da bist du halt nur noch straightforward.
Ja, aber fand ich ein schönes Foto, wenn das dann auch angenommen und akzeptiert wird, ist ja noch schöner. Krass. Auf jeden Fall, ja, krasses Rennen. Bisschen schade, dass das Battle zwischen den beiden Giganten Van der Poel und Van Aert so ein bisschen von den Platten von Art verhagelt wurde. Aber es gehört halt bei dem Rennen einfach krass dazu.
Genau. Und das ist mir auch aufgefallen. Gut, das ist vielleicht jetzt Meckern auf hohem Niveau. Aber wo ich letztes Jahr im Stadion war, war ich auch in dem Innenbereich. Also auf dem, das ist ein Rugbyfeld in der Mitte. Man kann theoretisch auch Rugby spielen, wenn man Bock hat. Da war ja wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen noch. Und da war es noch krasser. Also, keine Frage, das war auch, die Stimmung ist auch so krass. Also es ist jetzt nicht so, dass da nur zwei Leute geklatscht haben und gesagt, Alla, komm hier, Mathieu, auf jetzt. War schon krass. Aber da habe ich gemerkt, dadurch, dass, wenn einer mit großem Vorsprung reinkommt, klar, die Stimmung ist da, keine Ahnung. Aber wenn es dann nochmal so ein Kopf-an-Kopf-Battlen ist, das war letztes Jahr, oh, mir sind da echt fast die Tränen gekommen, weil das ging mir so krass unter die Haut, so, das war echt geisteskrank.
Hast du das irgendwie wahrgenommen? Haben die Franzosen Mathieu krass gefeiert? Weil er ist ja quasi halb Franzose.
Ja, ja.
Mutter ist ja Französin, Vater Pupu.
Ja.
Opa Pupu, Polidur.
Genau.
Haben die da einen besonderen Draht zu Mathieu, obwohl er selber ja Holländer ist?
Also das war eigentlich das, was ich immer so mitbekommen habe und was ich aufgeschnappt habe, also mitbekommen habe auf Französisch, war so, ah ja geil, komm jetzt... Mathieu, das wird, und die haben ja da auch schon eine sehr große, durch seinen Großvater, der ja, ich glaube, wie oft hat er die Tour de France als zweiten Platz gewonnen?
Der ewige Zweite.
Genau, das ist halt genau, so der, das ist ja auch so
der absolute Volksheld.
Voll. Und da war jetzt, war von vornherein klar, okay, das wird jetzt Wout oder Mathieu sein, egal was komme, wo ich mir noch gedacht habe, so, ja, wird bestimmt so kräftemäßig alles passen, aber man weiß ja nie, was kommt. Kann ja auch sein, dass der Wout oder der Mathieu 40 Kilometer vor Ziel, keine Ahnung, der Rahmen bricht. Gut, könnte er immer nochmal aufholen oder so, aber weißt du, was ich meine? Aber da war durchwegs, haben sich alle gefreut, da war jetzt keiner, der gesagt hat, so hier, ich will welchen Franzose. Nee, doch, wer war denn da? Da war doch noch ein Franzose, der eigentlich auch relativ gut war. Wie hieß der dort nochmal? Nicht Lacroix.
Laporte. Ja gut, aber der hatte auch so Plattenpech. Ja. Der hatte ja zwei Platten sogar. Der war ja, anfangs war der mit Wout drin. Das wäre nochmal richtig spannend gewesen, wenn die Gruppe Wout und Laporte gegen Philipsen und Van der Poel gewesen wäre. Das wäre hart gewesen.
Den Sagan hat sie ja auch, weil ich hab das Rennen, ich muss mir nachher das Rennen nochmal in Ruhe nochmal genau anschauen. Den Sagan hat sie ja auch relativ früh krass rausgehauen, gell?
Ja, gut, aber das finde ich auch so immer, dass irgendwie so vorher hier diese eine Seite, Velon macht das auch immer, die machen ja immer so einen Favoriten-Gallery-Post so, und da sind dann immer, also okay, bei Dege, er hat uns dieses Mal eines Besseren belehrt oder mich, aber da sind halt bei den Klassikern halt immer Sagan und Dege mit drin, wo ich mir denke, Leute, nur weil die mal welche gewonnen haben, heißt es nicht, dass die jetzt immer noch Favoriten sind. Ich meine, wann hat Sagan das letzte Mal was Entscheidendes gewonnen oder entscheidend performt? Ja. Also der sitzt da jetzt seine Zeit ab, streicht seine Millionen ein und dann sagt der Feierabend, tschüss Leute, ich bin raus.
Ja.
Und ich nehm Specialized mit, guckt mal, was ihr macht, Total Energies.
Also, ja. Nee, gut, man muss ja natürlich schon sagen, also gebe ich dir auch recht so, aber natürlich hat der Sagan auch, ob man mag oder nicht, ja, war ja eigentlich auch, ich glaube, gäbe es den Sagan nicht im Radsport, da wäre der Radsport jetzt immer noch mal 20 Jahre hinterhergehängt, so, weißt du, so, ich meine, so.
Ja, der war für eine gewisse Zeit.
Jetzt nicht nur wegen
krasser Einfluss.
Genau, ja, nicht nur wegen Erfolg, so, was der da alles gewonnen hat, sondern halt, weil es ja
wegen selber, der Lockerheit.
Genau.
Dieses Mountain, Lockerheit, dieser ganze Style mit Bike-Handling, Mountainbiken und so weiter, dieses Crossover, der hat so ein bisschen die Tür geöffnet für die Vanderpools und Van Aerts und so.
Oder
und
ich meine einfach auch,
wie Pogacar mit der ganzen Sache umgeht und so.
Ja. Oder allein dieser Move damals halt mit diesen 100%-Brillen, das war ja der beste Marketing-Move. Der hatte ja immer diese fucking Ski- und Motorradbrillen. Kein Arsch wusste ja, was 100% ist.
Ja.
Ich glaube, die hatten ja damals ja noch nicht mehr irgendwie, die hatten ja nur Motorradbrillen gemacht. Und der hatte ja immer bei der Siegerehrung diese Motorradbrille da auf dem Kopf. Jeder hat sich ja immer gefragt, what the fuck is going on? Bis sie dann gesagt haben, so, es gibt jetzt auch eine Radbrille. Sau ausgecheckt.
Ja, die hatten krassen Riecher, 100%. Ne? Ja. Die hatten Sagan, dann hatten sie Vanderpool Lange, der dann auch sich sehr emotional von 100% verabschiedet hat, als er gezwungenermaßen vom Team Oakley fahren musste. dann irgendwie sogar noch extra einen Post gemacht dazu, also was er wahrscheinlich nicht musste.
Ja.
Und witzigerweise, wer es beobachtet, ich weiß nicht, welche Saison das war, wo die umgestiegen sind als Team, wer es beobachtet hat, in den ersten Rennen, also sie sind umgestiegen, natürlich zum Jahreswechsel, das heißt, er ist erstmal nur Crossrennen gefahren, vielleicht war es Zufall, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist er die ersten Rennen nie mit dieser Brille übers Ziel gefahren. Es gab nie ein Foto von ihm mit Brille, wie er gewinnt, weil er die immer wahrscheinlich wegen Matsch oder wahrscheinlich wegen Sympathien oder irgendwas die Brille vorher halt weggeworfen hat, was ja üblich ist beim Cyclocross, wo es natürlich dann auch keine Vertragsstrafen geben kann. Und er halt nie mit dieser Oakley-Brille übers Ziel gefahren ist. Das hat eine ganze Weile gedauert, ja.
Okay.
Am Straßenrennen kannst du es natürlich nicht machen, kannst die Brille nicht wegwerfen, aber beim Crossrennen ist es relativ normal und kann sein, dass es Zufall war und einfach immer sehr schlammig oder dass er da irgendwie noch eine innere Loyalität zu 100% gespürt hat. Kann natürlich auch sein. Okay. Man weiß es nicht. Wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren, weil er da nicht drüber reden darf und weil keiner von uns ihn kennt.
So, dann kann ich noch was dazu sagen, also was mich selber... Warte mal, gerade wenn wir gerade bei Mathieu und der Brille sind, ja, sag mal, manchmal, kennst du das manchmal mit dem Handy? Wir machen nämlich immer FaceTime. Genau. Und der Mathieu, das ist jetzt nichts irgendwie Sponsored Werbung Ansage oder so, der fährt ja diese Sutro Light. Die hatte ich davor auch schon. Finde ich auch eine super Brille, die ja so ein bisschen Street-Style und Fahrradsport macht. Ich musste aber immer sagen, dass mir die, wenn ich Fahrrad gefahren bin, gerade wenn ich Gravel gefahren bin, ist mir die so immer ab und zu bis in die Nase runtergerutscht. Weißt du, was ich meine? Was, ja, ja. Was nicht schlimm ist, aber wenn du ein bisschen länger als eine halbe Stunde Rad fährst, fuck's ab. Gerade, dass du irgendwann so ein Bart stehen hast.
Das nervt.
Und bei der Mathieu-Brille, es war auch so witzig, das habe ich auch erst, ich glaube, am zweiten Tag gecheckt, dass so die Mathieu-Brille ist. Ich dachte, was haben die denn da so reingraviert? Ich so, ah, okay. Warte mal. MVDP, Mathieu van der Lol. Ja, normal. Sind die Bügel, das meinte ich auch zum Patrick, ah, geil, die sitzt irgendwie ein bisschen geiler, weil die Bügel komplett gummiert sind. Also wirklich dreiviertel gummiert sind. Weil manchmal checkt man bei Oakley, okay, was ist Lifestyle und was ist Sport, das erkennt man oft an der Gummierung. Und das ist mir aufgefallen, ist bei der Mathieu-Brille vielleicht, dass er sie nicht mehr wegschmeißt, bevor er ins Ziel fährt. Das ist nur so als kleiner Sidekick, wenn die Leute fragen, so jetzt, hey, wie findest du die Brille? Also es ist Sutro Light, nur in Orange, aber die ist komplett gummiert, also die sitzt. Meines ist mein Eindruck. Und weil ich davor Probleme hatte, dass die immer ein bisschen runtergerutscht ist. Ja, also wie gesagt, ja, Roubaix, ja, geil. Aber das, von allem, was da war, war ich echt, fand ich das Allergeilste, muss ich echt sagen. Ich habe mich so gut gefühlt auf dem Fahrrad. Wirklich. Was du auch am Anfang gesagt hattest, so ey, jetzt wo man mal wieder einen kalten Start gemacht hat, nach gefühlt 6 Monate ohne Bike fahren, nee, jetzt übertrieben, seit halt, keine Ahnung, Winter, Januar, Februar, so. Es hat einfach, ich saß einfach gut drauf, auch mit diesem ganzen Reifendruck und so. Ich habe mich einfach richtig wohlgefühlt mit dem Fahrrad. Ich habe mich wirklich in den Kurven sicher gefühlt und so. Und ohne, dass das jetzt so ein bisschen Nerd-Talk-mäßig rüberkommt, weil du kennst mich, ob ich jetzt 4 Bar oder 6 fahre, scheißegal, Hauptsache du hast Spaß, so, weißt du. Aber da habe ich echt gemerkt, so, wow, das war echt, ging mir richtig gut rein. Ja. Aber ich glaube, ich werde das jetzt die Woche trotzdem noch zu Standard bringen und nochmal sagen. Ah ja, genau, das war das Allergeilste, muss ich jetzt auch noch sagen. Tech-Talk, ich habe ja erzählt, der Kevin von FDJ, der sich für unsere Bikes gekümmert hat, der sauer ausgecheckt war, meinte dann am nächsten Tag, ey Jungs, ich habe euch alle nochmal nachgezogen mit Newtonmeter, dass alles perfekt ist, weil ihr wisst, Roubaix, da kann sich alles lockern, ich kenne es von den Profis und so weiter. Der macht auch Paris-Camembert, sein nächstes Rennen, wo er arbeitet, sau cool. Gibt es wirklich das Rennen, ist ja auch ein relativ neues UCI-Rennen. Und als wir dann vom Kollege Juan da, wollten wir die Steckachse rausholen. Patrick ist so dran. Ich meine, ey, Jim, sag mal, was, wie fest hat der das denn gemacht? Ich hatte so Handschuhe an, so Gravel mit so Gelpolster von der Gegend. Ich meine, Alter. Gut, wir hatten auch so ein kleines Tool, jetzt nicht irgendwie mit so einem halben Meter Hebelwirkung. Irgendwann so, klach, auf. Ich so, yo. Und dann waren wir irgendwann im Ziel, chillen beim Bus ab. Wir hatten so noch so Pokeballs, haben die gefressen und sahen zum Kevin, ey, sau korrekt mit den Bikes. Ja, ich hab euch alles nachgezogen. Ich meine, ey, apropos, wie fest hast du die gemacht? Also, naja, so, ich zieh die bei Paris-Roubaix, zieh ich die mal auf 10 Bar an. Ich so, wirklich?
10 Newtonmeter.
10 Newtonmeter. Die Stecker, ja?
Alter, normalerweise, die sind ausgelegt für 5 oder so.
Ja, also, nee, nee, ich mach die bei Paris-Roubaix müssen die Dinger immer auf 10 sein, sonst fliegt euch das um die Ohren.
Alter.
Und ich so, okay, krass, also ich habe das denen auch abgenommen, weißt du, also wenn er für FDJ, für Roubaix arbeitet, ja, der auch, hat er auch gearbeitet und so, also wenn der das sagt, dann sag ich, I feel it, ja. Und ich mache immer, ich meine zum Kevin, ey, weißt du, wie ich immer mache? Ich drehe das immer so fest, dass wenn ich mal den Stress habe, meinen Reifen zu wechseln, dass ich nicht immer mir erstmal 50% der Energie, um diese Steckachse zu öffnen. So, lol, gut, ich fahre mit dem Fahrrad auch sonst nicht irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Kilometer Kopfsteinpflaster oder so. Aber da habe ich gemerkt, okay, krass, weil ich meinte zu dem, ist es jetzt nur, weil das Modell ist so, Stahlrahmen, weil er meinte, ey, geiles Fahrrad und so. Und nee, nee, er macht da immer 10 Newtonmeter. Macht er
drauf. Ah, krass.
Okay, krass. Ja, und läuft jetzt, weiß ich, ja, dazugelernt, gell?
Stark. Ja, dann würde ich sagen, wir sind jetzt hier schon bei über einer Stunde.
Ja.
Machen wir mit 10 Newtonmeter den Deckel drauf. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude mit dieser Paris-Roubaix-Abhandlung.
Ja.
Und mit einer zweiten Folge diese Woche vor allem. Und würde sagen, dann sehen wir uns die Tage, Julie. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
So wird's gemacht. Bene, frohe Ostern.
Frohe Ostern nochmal. Euch einen schönen Dienstag, Leute. Also,
bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip.